glaube, das ist so das, was wir total wichtig ist, was wir verstehen müssen. Es hat sich einfach grundlegend geändert, wie wir Nachrichten und Informationen konsumieren. In der Vor-Internet-Zeit haben wir Bücher gelesen, wir haben Zeitungen gelesen und wir haben Fernsehen geguckt und vielleicht noch Radio gehört. So, da waren JournalistInnen, die haben das vorher geprüft, die haben das gefact-checkt. Wenn da mal was falsch war, gab es gleich einen riesen Aufschrei und Presserat und es war alles eine Katastrophe. So. Und jetzt ist es eben so, gerade junge Leute, die gehen eben nicht mehr, die haben keine Zeitung mehr abonniert, die gucken vielleicht nicht mehr lineares Fernsehen, die hören kein Radio mehr, sondern die konsumieren ihre Nachrichten über den Feed in den sozialen Medien. Also über die Dinge, die ihnen in ihrem Feed bei Insta, bei TikTok dort angezeigt werden. Das heißt, heute ist es so, diejenigen, die kontrollieren, was dir in deinem Feed angezeigt wird, kontrollieren auch, was ein Großteil der Bevölkerung an Nachrichten konsumiert.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag, mein Name ist Sven Häusler und dies ist die zweite Folge zum Thema Hass im Netz. Und zwar ein weiteres Mal mit Annalena von Hodenberg, der Mitgründerin von HateAid. Und damit herzlich willkommen, Annalena.
Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf.
Na, wie schön, dass du dazu bereit warst. Ich kann auch gleich nochmal erläutern, wie das war. Wir hatten diese erste Folge aufgezeichnet und haben danach noch so lange und intensiv gesprochen, dass wir an irgendeinem Punkt zur Erkenntnis kamen, das ist eine zweite Folge wert. Und du hast auch sofort dich bereit erklärt. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit Verlassen dieses Büros dachtest, oh mein Gott, worauf habe ich mich jetzt eingelassen? Jetzt habe ich den zugesagt. So, manchmal macht man sowas ja dann aus dem Impuls heraus und denkt dann so, aber ich habe doch gar keine Zeit. Insofern großen, großen Dank, dass du nochmal hier bist.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich habe natürlich nie Zeit, aber ich hatte auch große Lust, von dieser persönlichen Ebene auf so eine systemische Ebene zu gehen. Und deswegen bin ich einfach nochmal hier heute. Und es war so schön bei euch das letzte Mal.
Wie schön. Ja, so soll's sein, dass Menschen gerne nochmal zurückkommen. Sehr gut. Annalena, hast du uns ein Highlight mitgebracht?
Ja, ich habe ein absolutes krasses Highlight mitgebracht. Und zwar habe ich letzte Woche das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja, vom Bundespräsidenten in Bellevue am Bande. Genau, und es war einfach ein ganz krasser Moment. Also ich habe es bekommen, aber natürlich für die Arbeit von HateAid, von meinem ganzen Team, von unseren GründerInnen, von meiner Mitgeschäftsführerin Josephine Ballon. Also es war so richtig, so eine ganz große Wertschätzung für unsere Arbeit. Und da ist mir auch nochmal so klar geworden, es war eine ganz tolle Zeremonie. Frau Daubner hat die Laudatio vorgelesen. Also das war wirklich auch irgendwie total cool und es gab tolle Musik. Und und mir ist einfach nochmal klar geworden, so ich bin ja eine der Jüngsten gewesen, die auch jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, von den 25, die es jetzt bekommen haben. Viele haben es für ihr Lebenswerk bekommen oder eben ja für Engagement im Leben. Und mir ist auch nochmal so klar geworden, auch so mit den wenigen Jüngeren, die es bekommen haben, es war wirklich auch nochmal so ein Anstoß zu sagen, ihr müsst jetzt auch weitermachen, ihr müsst da an diesem Thema dranbleiben. Es ist so aktuell und so dringlich und so drängend. Und es war ja für uns auch wir doch auch immer wieder so mit ganz viel Widrigkeiten zu kämpfen haben im Team, war es totale Ermutigung und ein großes Glücksmoment und so ein Rückenwind, den wir da bekommen haben.
Ah, wie cool, wie schön. Ich wusste es schon, weil ich habe es gelesen und habe mich so sehr gefreut und dachte auch, oh, das ist so zu Recht und so verdient. Und ich mag ja so eine Auszeichnung. Also ich finde das gut, weil und finde es deswegen auch schön, dass du das so beschreibst, dass es natürlich auch eine Motivation ist, zu sehen, okay, es wird gesehen, was wir da tun und es wird gewürdigt. Und das dann in so einem Symbol zu bekommen, ich habe mich sehr gefreut für euch.
Danke. Ja, wir sind auch immer noch ganz, also ich muss auch sagen, wer denkt schon, welche Person denkt schon, dass sie mal das Bundesverdienstkreuz kriegen würde? Das ist auch einfach total. Trotz dessen, dass ich diesen Brief bekommen habe, trotz dessen, dass ich da in diesem Bellevue war, trotz dessen, dass ich neben diesem Bundespräsidenten stand, ist es immer noch eine ganz surreale Erfahrung, dass das einfach wirklich passiert ist. Es ist immer noch, ja, etwas, was ich noch versuche zu verarbeiten, dass das wirklich jetzt, was das so ist und was das auch bedeutet. Also was das auch für eine, das fange ich auch jetzt erst an zu realisieren, was das eigentlich auch für eine Strahlkraft und auch eine, was für eine Verantwortung das auch mitbringt und so. Also das, genau, diese ganzen Dimensionen, die da irgendwie dran hängen, die habe ich auch noch nicht alle richtig durchdrungen. Mhm. Aber ja, so ist es jetzt.
Und ich darf hinzufügen, weil hier, weil man das nicht sieht, es ist kein Videopodcast, du trägst es gerade nicht. Was ist da, wo ist es?
Genau, also man soll es tragen. Man kriegt so ein kleines Heft. Da steht Kleiderordnung fürs Bundesverdienstkreuz. Da steht genau, wie man das zu tragen hat. Also da gibt es so Empfehlungen. Und da steht zum Beispiel, dass man es nicht an Mäntel tragen soll und so, was ich gar nicht gedacht hätte. Mhm. Und man soll es eine Handbreit unter der Schulter tragen, genau. Und es gibt auch noch dann so eine Miniaturversion, und zwar einen Anstecker und eine Nadel. Ja, und ich bin noch ein bisschen, es liegt noch so zu Hause und ist so in dieser Schatulle, und fast ist es mir noch zu kostbar, es irgendwie mir anzustecken. Also ich bin noch so ein bisschen, es liegt da noch so ehrfürchtig herum, und Menschen kommen und sagen, zeig doch mal her, und dann backen wir es wieder ganz vorsichtig ein. Und ich glaube, es braucht noch ein bisschen, bis es ein Gebrauchsgegenstand geworden ist.
Ich glaube, es gab vor 6 Monaten circa, gab es einen kleinen Skandal, weil ein YouTuber sich eins gekauft hat. Ah nee, er hat sich nicht gekauft, sondern er hat sich bei der Stelle gemeldet, die herstellen, und hat gesagt, ich habe meins verloren, könnt ihr mir bitte ein neues schicken?
Oh nein.
Und hat ein neues geschickt bekommen. Ich kann noch was ergänzen, nämlich hier im Hintergrund sitzt eine dritte Person. Wir unterhalten uns zu zweit. Im Hintergrund sitzt Diana Doko, die Gründerin von Freunde fürs Leben, und hört mit, weil sie den Podcast redaktionell betreut. Und ich kann damit verkünden, dass ich mich mit 2 Trägerinnen des Bundesverdienstkreuzes in einem Raum befinde. Und
oh,
wer kann
Gott.
Das schon von sich behaupten? Ja, oh mein Gott. OMG. Also, ja. Knaller. Ich weiß, ich höre es nicht gerne, weil ich erzähle das immer überall rum. Ich kenne eine Person, die hat das. Jetzt kenne ich sogar 2. Und ja, ihr müsst das häufiger tragen. Im Alltag.
Vielleicht hast du recht.
Ja.
Vielleicht müssen wir das tun.
Eine Handbreit unter der Schulter. Sehr schön. Ich freue mich für euch beide. Mein Highlight ist, ich muss meinen Grimme-Preis nicht zurückgeben, weil ich keinen habe.
Oh, na gut.
Da bin ich nicht in der Situation, dass ich es jetzt zurückgeben muss. Mhm. Freue ich mich mal darüber.
Dass man dir keinen Stress machen muss, sozusagen.
Ja, genau. Okay. Ich muss mich diesem Stress und dieser Entscheidung nicht aussetzen, weil ich es einfach, weil ich den Preis gar nicht habe. Annalena, wir hatten in der ersten Folge darüber gesprochen, was ihr macht bei Hate Aid. Wir haben, dass ihr Opfer beratet und juristisch vertretet, dass ihr Gesetzesänderungen miterarbeitet, dass ihr Tech-Unternehmen verklagt, wir haben die Situation eruiert, wo wir stehen, was es alles gibt, Fake-Content. Das wirft natürlich so die große Frage auf, wer hat denn überhaupt was von dieser Situation, wie sie jetzt ist? Warum müsst ihr diese Arbeit überhaupt leisten? Warum sagen nicht alle, nee, so wollen wir das nicht haben? Wer profitiert denn von dem, was wir da gerade vorfinden?
Ja, das ist eine total gute Frage, weil natürlich ist es wie in allen anderen analogen Bereichen auch, wo du eben strategische oder systematische Gewalt siehst, die passiert, weil irgendjemand eben auch davon profitiert. Und im digitalen Raum, also im Internet, auf sozialen Netzwerken, ist es eben so, dass es mehrere Dimensionen gibt, dass mehrere AkteurInnen im Prinzip davon profitieren. Und als allererstes, wenn wir von Profit sprechen, dann denken wir immer an Geld. Und da muss man auch wirklich hingucken, denn digitale Gewalt, Desinformation, also Falschinformationen, irreführende Informationen sind auch Teil des Geschäftsmodells von großen sozialen Medien, weil sie eben klicken, weil sie uns emotionalisieren, weil sie klicken, weil sie uns empören, weil sie Menschen dazu bringen, sich dem anzuschließen, weil Menschen voyeuristisch sind und zugucken, wenn andere fertig gemacht werden. Das kennen wir aus dem analogen Leben auch. Weil wenn ich eine Falschnachricht lese und die glaube, mich das einfach wahnsinnig empört vielleicht. Und das soll es ja auch. Ne? Das soll mich animieren, damit ich das eben mit anderen Leuten teile, damit ich da was hinschreibe, also damit ich eben mehr Zeit auf diesen sozialen Medien verbringe. Das heißt, das ist gar nicht so angelegt, da sind keine Leute hingegangen und haben gesagt, ach, wir erfinden jetzt diese sozialen Medien und die sollen Hass und Desinformation verbreiten und lügen. Sondern man hat einfach geguckt, was klickt eigentlich gut. Mhm. Und das klickt einfach gut. Und dann sagt man sich so ganz kapitalistisch, okay, also wenn das gut klickt und niemand uns hier Regeln auferlegt, dann, und wir Shareholder haben, denen wir halt jedes Jahr Gewinne ausschütten müssen, dann müssen wir eben auch versuchen, den maximalen Profit zu machen. Und wenn das eben das ist, was am besten klickt, dann lassen wir das eben auch laufen. Und so läuft es eigentlich. Das heißt, die großen Plattformen verdienen auf jeden Fall daran. Aber auch zum Beispiel diejenigen, die Tools haben, die digitale Gewalt herstellen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an so ein ganz großes Problem, haben wir letztes Mal auch drüber schon gesprochen, sind große Deepfake-Pornos, ne? Mhm. Wenn eben das Bild von einer Person in entweder ein Nacktbild rein retuschiert wird oder nackt gemacht wird und dann auf Pornoplattformen hochgeladen wird oder eben auch Videos. Und dann die Leute damit sozusagen unter Druck gesetzt werden, beschämt werden, vor allen Dingen Frauen. Es gibt ja Apps, mit denen man das herstellt. Mhm. Die hat ja jemand erfunden, da arbeiten ja Leute.
Da hattest du von berichtet und ich habe mich noch gefragt, wie kann denn sowas überhaupt vertrieben werden?
Genau. Also aber es ist eben auch ein Geschäftsmodell. Es ist ein Geschäftsmodell, digitale Gewalt herzustellen. Es ist ein Geschäftsmodell, sie zu verbreiten, sei es auf Pornoplattformen, sei es auf sozialen Medien, sei es auf Telegram, auf Messenger-Diensten. Das heißt, alle diese Dienste verdienen an den Inhalten, an Hass, an Desinformation, an Lügen, verdienen die mit. So, und das ist erstmal sozusagen die Grundlage. Und solange das eben nicht eingehegt wird, geht das einfach immer so weiter, weil das ist dann eben, ne, man ist eben miteinander in Konkurrenz. Wenn jetzt ein soziales Medium sagen würde, nee, wir machen das jetzt nicht mehr, dann würden ihnen ja Profite entgehen, die die anderen sozusagen machen. Das heißt, niemand macht das dann eben freiwillig. So, und das ist die eine, das ist sozusagen die eine Dimension, also wirklich so dieses Cash, ne, ganz klar, sozusagen wirklich ganz klare finanzielle Interessen. Und die andere Dimension ist, welche AkteurInnen profitieren eigentlich davon? Das heißt, wenn ich andere Menschen fertig mache, wenn ich die so lange unter Druck setze mit Morddrohungen, mit Vergewaltigungsandrohungen, mit solchen Deepfakes, wenn ich die und ihre Familien bedrohe, bis die eben vielleicht sich aus der Politik zurückziehen, bis die ihre Meinung im Internet nicht mehr sagen, bis die sich zu bestimmten Themen nicht mehr äußern, dann habe ich ein politisches Interesse. Und dann ist eben mein Ziel, diese Menschen aus dem öffentlichen Diskurs, vielleicht aus ihrem Amt, als JournalistInnen, aus bestimmten Themenbereichen rauszudrängen. Und ich profitiere in dem Moment, wo die eben ihre Stimme nicht mehr erheben, weil dann meine lauter wird, weil meine Stimme dann zur Mehrheitsmeinung wird. Und da sehen wir also ganz klar, dass diejenigen, die am meisten davon profitieren, auch von dieser Strategie, rechtsextremistische und rechtsradikale AkteurInnen sind. Ganz klar. So, das ist weltweit so. Das ist in den USA so, das ist in Großbritannien so, das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in Deutschland. Das ist wirklich ein weltweiter Trend, dass eben autoritäre und vor allen Dingen eben rechtsradikale, rechtsextreme AkteurInnen genau davon profitieren, weil sie eben diese Gewalt einsetzen, weil sie das Internet, weil sie eben Menschen herausdrängen, das Internet eben mit ihren eigenen Botschaften, oftmals eben auch mit Lügen und Desinformationen fluten und damit anfangen auch Polarisierung zu schüren, aber auch die öffentliche Meinung zu verändern und eben die Gegenstimmen platt zu machen, die ihnen eben noch widersprechen könnten.
Okay, wenn wir nochmal zu dem ersten Punkt zurückgehen, und das ist ja dann, eigentlich einfach total moralbefreiter Kapitalismus, das einzige Interesse ist, Kapital zu schlagen und alles andere ist nebensächlich. Aber es hat ja auch eine Veränderung stattgefunden. Du hattest beim letzten Mal berichtet, dass ihr, als ihr angefangen habt mit HateAid, dass es da durchaus noch Kommunikation mit Meta zum Beispiel gab, die ein Interesse daran hatten. Und wir wussten ja auch, dass das eingerichtet wurde, dass da eine Kontrollinstanz auch von Meta selber halt eingerichtet wurde, die ja inzwischen alle komplett aufgelöst wurden. Und da kommt wahrscheinlich jetzt so der zweite Aspekt ins Spiel, nämlich die Akteure, die davon profitiert haben politisch, haben dann dafür gesorgt, diese Unternehmen so unter Druck zu setzen, dass sie alles an Kontrolle aufgegeben haben?
Also ich sag mal so, es wäre schön, oder ich höre ganz oft, dass Leute irgendwie sagen, Mensch, wie war das denn, als Donald Trump jetzt ins Amt gekommen ist? Da haben ja alle sofort den Ring geküsst. Da ist halt, Elon Musk war sowieso ja schon im Wahlkampf dabei. Dann ist Mark Zuckerberg gekommen, hat den Ring geküsst. Wer saß da alles noch? Der Chef von Google, Bezos. Also ne, sie waren alle dort.
OpenAI.
Richtig. Die ganzen großen Tech-Bros, ich glaube Frauen, es waren ja auch gar keine Frauen dabei, es sind ja eigentlich nur Männer. Das heißt, die saßen da alle, die haben alle gespendet, die haben ihm sozusagen gehuldigt und alle haben gesagt, oh, ne, wieso sind die denn alle jetzt sofort eingeknickt? Und so leicht ist das eben nicht, ne? Weil, also das Video, was zum Beispiel Mark Zuckerberg rausgebracht hat, da, wo er eben diesen Kurswechsel ankündigt und sagt, so, wir machen jetzt hier kein Fact-Checking mehr und wir wollen jetzt hier, also dass wir, wir sorgen jetzt eben nicht mehr dafür, dass eben Desinformation wirklich markiert und systematisch eben auch entfernt wird, sondern die Leute können halt selber entscheiden, ob das jetzt Lügen sind oder nicht. Mhm. Dann schreibst du, es ist eine Lüge, ich schreibe auch, es ist eine Lüge und dann wird eben angegeben, hier die Community sagt halt, es sind Lügen, obwohl es vielleicht ein Fakt ist. Also ja, eine völlig sozusagen, so, also wirklich dann wirklich sozusagen substanzbefreit.
Und eine sehr amerikanische Interpretation von Free Speech, von Meinungsfreiheit.
Genau, genau, von, ganz genau. Und eben auch zu sagen, auch, also nicht nur das, es geht eigentlich meines Erachtens darüber hinaus, also von Meinungsfreiheit ist zu sagen, jede Person kann einfach das sagen und was sie möchte. Also ich kann mit dem Tode jemandem drohen, ich kann jemanden mit Vergewaltigung bedrohen, ich kann ein Hakenkreuz posten. Das ist so dieses Meinungsfreiheit. Aber dieses mit der Desinformation, also dass eben auch wirklich Lügen verbreitet werden und eigentlich am Ende die Community entscheidet, was jetzt eine Lüge ist und was nicht für andere, die dann da hinkommen. Das ist, geht meines Erachtens nach, das ist nochmal eine neue Qualität. Das geht meines Erachtens nochmal darüber hinaus. Früher hatten wir das, dass das Staaten gemacht haben, die eben zensiert haben. Das sehen wir, beziehungsweise früher, da muss ich auch nur nach China gucken oder nach Russland, ne, wo ganz klar sozusagen gesagt wird, der Krieg in der Ukraine ist eine Spezialoperation und da sitzen Nazis. Ne, das ist eine Lüge von einem Staat. Und jetzt sind, ist eben, geht man eben auf so ein soziales Medium, da steht eben vielleicht genau das und dann schreiben da, dann organisieren sich Leute, schreiben da irgendwie 10.000 Leute drunter, ja, das stimmt. Und dann kommt die nächste Person und liest halt, ja, wahrscheinlich ist das, das ist wahrscheinlich ein Fakt, weil hier haben ja so viele aus der Community geschrieben, dass es jetzt ein Fakt ist. Das heißt, ne, also das, das hat wirklich nochmal eine ganz andere Dimension. Genau, und Mark Zuckerberg hat halt gesagt, wir gehen back to the roots. Wir gehen wieder dahin, wo wir herkommen. Nämlich eigentlich dahin, wo es eben, ja, keine, wo wir uns eben nicht einmischen, wo wir nur eine Plattform sind und wir einfach sozusagen alles dem Markt überlassen. Und das war eigentlich auch immer die Philosophie von Meta. Und man hat dann eigentlich nur einen anderen Kurs eingefahren, auch mit dem Fact-Checking und auch mit den DEI-Programmen und so weiter, weil das eben politisch opportun war. Weil da eben eine demokratische Regierung war, weil die eben gesagt hat, hier, das, weil das eben gesellschaftlich was war, was, was nachgefragt war. Und jetzt, wo Trump rangekommen ist, hat sich das eben verändert und dann hat man eben gesagt, super, dann müssen wir das jetzt nicht mehr machen. Das kostet sowieso total viel Geld und Aufwand. Das schmälert wieder unsere Gewinne. Das wollen wir nicht und deswegen machen wir das auch nicht. Und es gibt einen zweiten Aspekt, der super, super wichtig ist. Der ist, dass in Europa was ganz Signifikantes in der Zwischenzeit passiert ist. Also in der Zeit, wo Trump nicht an der Macht war, sind die EuropäerInnen nicht untätig gewesen, sondern haben ein neues Gesetzesregelwerk erlassen. Und zwar das Digitale Dienstegesetz. Digital Services Act heißt das. Und das sollte eigentlich alles verändern. Denn das Digitale Dienstegesetz ist eben der erste Versuch, mal wirklich die Plattformen dazu zu verpflichten, bestimmte Standards einzuhalten. Und zwar jetzt nicht irgendwas total fancy, sondern so basic Sachen wie zum Beispiel Kinder- und Jugendschutz. Oder basic Sachen wie Schutz von unseren Wahlen, ne, dass die nicht manipuliert werden dürfen. Oder körperliche Unversehrtheit, also Menschenwürde. Also eigentlich sozusagen Menschenrechte sollten auf den Plattformen umgesetzt werden. Und gerade die großen Plattformen sind eben besonders dazu verpflichtet, das zu tun. Und das bedeutet Aufwand, das bedeutet Investitionen, das bedeutet auch am Ende ein anderes, also dass die Plattformen sich in Europa dann eben verändern müssten, um diese Risiken auf ihren Plattformen zu minimieren, um eben diesen Digital Services Act durchzusetzen. Ja. Und das ist teuer.
Es ist teuer und wie ist denn deine Sicht, also ist es realistisch überhaupt? Also ich stelle mir das dann so vor, Europa sagt, ja, das möchten wir gerne hier so durchsetzen in Europa. Und dann sagt Trump, alles klar, dann sind die Zölle auf deutsche Autos jetzt bei 100%.
So, und genau
dann sagt
das
Europa, okay, wir denken nochmal drüber nach. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So musst du es dir vorstellen. Also das ist, wir lachen jetzt darüber und sagen, das ist doch total absurd. Aber es ist die Realität. Also genau so ist es. Bevor Trump ins Amt gekommen ist, habe ich das haben wir alle wirklich geglaubt, jetzt ist wirklich so der erste große Versuch, weil Europa ist für die Plattformen mit den, also USA und Europa sind einfach die wichtigsten Märkte weltweit. Das heißt, Europa hat eine unglaubliche Macht auch, dann eben auch Regulierung durchzusetzen. Sehen wir auch in anderen Bereichen, Datenschutzgrundverordnung und so, ne? Das haben wir ja auch dann alle durchgesetzt. Obwohl alle rumgemeckert haben und gesagt haben, wie, das kann doch wohl nicht wahr sein und in anderen Ländern müssen wir das nicht. Es ging ja dann, ne? Das heißt, Europa kann das schon durchdrücken, wenn Europa das möchte. Aber dann kam eben Trump ins Amt und dann gab es eben, und deswegen nochmal zurück zu dieser Inauguration, zu dieser Einsetzung von Trump ins Amt, wo sie da alle saßen. Der Deal ist natürlich, du sorgst dafür, wir unterstützen dich, wir spenden für dich, du kannst deine Inhalte bei uns auf den Plattformen kannst du verbreiten. Leute wie du werden auch wieder freigeschaltet auf den Plattformen, haben wir ja gesehen auch, ne? Die sind ganz viele Menschen, die vorher eigentlich auf den Plattformen nicht mehr sein durften, weil sie eben Extremisten waren, weil sie eben Rassisten waren, weil sie Antisemiten waren, wurden dann eben wieder haben dann eben wieder Accounts auf den Plattformen bekommen. Und andere wurden eben gedrosselt. Also wir unterstützen dich sozusagen auch mit unserer Macht, die wir haben. Und du sorgst bitte dafür, dass die Europäer dieses Gesetz nicht durchsetzen. Und genau so ist es passiert. Und Trump ist hingegangen und hat gesagt, wenn die Europäer das Gesetz durchsetzen, sehe ich das wie ein Strafzoll. Und dann werde ich mit Strafzöllen antworten. Und so ist jetzt die Situation. Das heißt, das Ganze hat eine total krass geopolitische Dimension angenommen. Und jetzt stehen wir da.
Okay, gut, ich find sehr interessant, diese Brücke, die Philosophie von Meta, die du beschrieben hast. Wir wollen das hier unreguliert laufen lassen. Und das ist ja eine starke Verbindung zu der libertären Politik, wie Trump sie betreibt. So wenig Staat wie möglich und darüber auch wenig Ausgaben zu haben, etc. Und dann können wir darüber irgendwie auch die Steuern senken und das finden dann auch alle toll und dann wählen die uns wieder. Kann denn das für die Tech-Unternehmen nicht auch nach hinten losgehen? Also diese starke Verknüpfung, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Stimmungen würden beispielsweise umschwenken und die Mehrheitsmeinung ist eine ganz andere, die sich da verbreitet, die überhaupt nicht im Interesse derjenigen ist, die dieses Vorgehen politisch unterstützen. Also ist auch so ein Szenario vorstellbar, dass das gar nicht zu deren Gunsten aufgeht, dieser Plan?
Also du meinst, dass Stimmen, die Anti-Trump-Stimmen dann laut werden auf den sozialen Plattformen. Naja, also jetzt haben wir ja Chefs von sozialen Plattformen, die ja zum Teil sehr, sehr offen auch klar gemacht haben, dass sie eben ganz bestimmte Inhalte auf ihren Plattformen jetzt auch fördern und andere nicht. Und Elon Musk ist zum Beispiel nach Deutschland gekommen und hat Alice Weidel eingeladen von der AfD als einzige Politikerin mit ihm ein Live-Event zu machen auf seiner Plattform. Ihr also eine Reichweite gegeben, die man überhaupt nicht geringschätzen darf. Die Plattformen sind in der Lage, Leute einfach zu deplattformen, also zu shadowbannen. Das heißt, meine Inhalte werden auf einmal vielen Menschen nicht mehr angezeigt. Zu bestimmten Themen werden meine Inhalte Leuten nicht mehr angezeigt. Ich werde plötzlich ich habe auch plötzlich keinen Account mehr auf der Plattform, weil ich irgendwie, das gibt es ein paar Fälle auch bei X zum Beispiel, wo wir auch so einen Datenjournalisten zum Beispiel vertreten haben, der dann von der Plattform geschmissen wurde, weil er eben ja unangenehme Recherchen gemacht hat. Das heißt, ja, theoretisch, wenn das alles sozusagen mit fairen Mitteln laufen würde, würde das vielleicht sogar funktionieren. Aber es gibt ja ein ganz bestimmtes Interesse. Es gibt ja ein ganz bestimmtes Interesse, sich auch dieser Regierung anzudienen. Und die Plattformen sind ja in der Lage, also leben ja in einer Welt, ich glaube, das ist so das, was wir total wichtig ist, was wir verstehen müssen. Es hat sich einfach grundlegend geändert, wie wir Nachrichten und Informationen konsumieren. In der Vor-Internet-Zeit haben wir Bücher gelesen, wir haben Zeitungen gelesen und wir haben Fernsehen geguckt und vielleicht noch Radio gehört. So, da waren JournalistInnen, die haben das vorher geprüft, die haben das gefact-checkt. Wenn da mal was falsch war, gab es gleich einen riesen Aufschrei und Presserat und es war alles eine Katastrophe. So. Und jetzt gehen wir eben hin und genau, wir haben dann uns entschieden, ich lese vielleicht die FAZ oder ich lese die Süddeutsche und ich höre jetzt vielleicht nur Deutschlandfunk oder nur Cosmo oder so, keine Ahnung. Jeder hatte eben nach seiner politischen Richtung vielleicht auch oder seiner Couleur und seinem Geschmack, hat er eben Medien konsumiert. Und jetzt ist es eben so, plötzlich sind wir alle sind wir alle zu ProduzentInnen geworden. Wir können alle Nachrichten produzieren und wir können sie einfach sozusagen auf die sozialen Medien rausspielen. Und gerade junge Leute, die gehen eben nicht mehr, die haben keine Zeitung mehr abonniert, die gucken vielleicht nicht mehr lineares Fernsehen, die hören kein Radio mehr, sondern die konsumieren ihre Nachrichten über den Feed in den sozialen Medien. Also über die Dinge, die ihnen in ihrem Feed bei Insta, bei TikTok dort angezeigt werden. Und das gucken die, gehen die dann tags drauf und dann gucken die, okay, was ist irgendwie für mich wichtig? So wie wenn du auf Google gehst und dir auch eben erstmal so eine Startseite angezeigt wird und dir erstmal so, keine Ahnung, 8 Artikel angezeigt werden. Und irgendjemand sucht ja diese Artikel aus. Und das heißt, ich gehe gar nicht mehr auf die Seite vom Spiegel oder ich habe gar nicht mehr die FAZ oder ich habe gar nicht mehr die Süddeutsche, sondern, und habe auch nicht die App oder, ne, sondern ich konsumiere das, was mir die Plattform erstmal anbietet. Und wenn die Plattform mir die FAZ nicht mehr anbietet, die Süddeutsche nicht mehr anbietet, sondern mir einfach unseriöse Medien anbietet, eben das eben nicht nach journalistischen Standards gecheckt wird. Wenn sie mir bestimmte Medien auch gar nicht mehr anbietet, dann konsumiere ich die auch nicht mehr.
Ja.
Das heißt, heute ist es so, diejenigen, die kontrollieren, was dir in deinem Feed angezeigt wird, kontrollieren auch, was ein Großteil der Bevölkerung an Nachrichten konsumiert. Und wenn diejenigen, die das kontrollieren, plötzlich mit einem autokratischen US-Präsidenten sozusagen im Bett sitzen, dann ist das ein riesengroßes Problem. Und das merken wir auch jetzt schon. Das heißt, die können eben auch dafür sorgen, dass bestimmte Inhalte uns einfach nicht mehr angezeigt werden. Mhm. Ne? Da muss man gar nicht heute mehr so, die Nazis bei der Gleichschaltung, die haben noch irgendwie die großen Zeitungen platt gemacht, haben die noch neu besetzt, die Redaktion. Das ist überhaupt nicht mehr notwendig.
Mhm.
Man muss einfach nur dafür sorgen, dass sie nicht mehr in den Feeds der großen, der sozialen Medien einfach nicht mehr vorkommen.
Und noch weitergehend würde ich sagen, leider hat sich ja auch der Journalismus verändert. Also selbst wenn es mir angezeigt wird, dann ist es ja auch ein Content, der gerade mit Blick auf die Mechanismen der sozialen Medien erstellt wird. Also das heißt, alle sind darauf bedacht, dass es auch gut klickt und passen ihre Schlagzeilen darauf an. Ich will jetzt kein Medienbashing betreiben, weil es hat natürlich letztlich dann auch wirtschaftliche Gründe.
Klar.
Also die Verlage müssen überleben und sind darauf angewiesen, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen. Niemand bezahlt für diesen Content, den sie da erstellen. Und dann muss er zumindest die Aufmerksamkeit erregen. So, da sind wir natürlich in einem komischen Wettkampf drin auch. Und du hast es vorhin angesprochen, dass die große Präsenz gerade von rechtsradikalen Kräften in den sozialen Medien, und wir haben ja auch alle mitbekommen, was für eine Auswirkung die große Präsenz der AfD auf TikTok hatte, was an allen anderen Parteien vorbeigezogen ist. Und ich glaube, als Erste hat es dann die Linke erkannt und hat gesagt, so, na gut, dann müssen wir da dagegenhalten, auch auf dieser Plattform. Und das führt ja irgendwie auch zu so einem sehr populistischen Wettkampf, oder? Wenn wir uns alle darin überbieten, möglichst reißerisch unsere Inhalte zu verbreiten, weil nur darüber funktionieren, das kann ja dann eigentlich auch nicht zielführend sein am Ende.
Nee, das führt halt zu einer wahnsinnigen Polarisierung am Ende.
Ja.
Ne? Also genau, erstmal führt es zu einem Wettkampf, wie attraktiver, auch reißerischer, ich habe es ja am Anfang gesagt, Hass, Gewalt, also auch negative Emotionen, die klicken einfach super gut. Dinge, die bei dir negative Emotionen machen, die dich empören. Und ich sage auch nicht, dass es nicht gut ist, sich auch zu empören. Ich bin auch empört, aber genau darüber, worüber wir jetzt sprechen, bin ich jeden Tag empört, sonst würde ich auch meine Arbeit nicht machen. Aber eben wenn du, wenn es gerade man Dinge auch vielleicht differenzierter darstellen können und sie eben genau empörend darstellt, damit du eben dranbleibst, damit du eben klickst, ne, und dich eben ganz bewusst in eine bestimmte Ecke zu drängen, um in dir diese Emotionen hervorzurufen, damit du eben mit dem Inhalt irgendwie interagierst, einen Kommentar schreibst, den teilst oder was auch immer. Das heißt, wohin das führt in der Konsequenz, ist, dass wir immer weiter in so eine Aufgeregtheit kommen. Wir kommen immer weiter in so eine ständige, so eine Nervosität. Ständig passieren wieder Dinge, über die wir uns eigentlich aufregen, die wir schlimm finden, die, ne, dann, da kommt man irgendwie in so eine Stimmung irgendwie rein. Das führt dazu, dass wir uns immer mehr, ich sage mal so, anschreien, ne, also immer aggressiver auch werden in unserem Ton. Das ist auch nicht nur auf den sozialen Medien so, sondern das sehen wir, glaube ich, alle auch in unserem Alltag, dass Menschen einfach viel, viel aggressiver geworden sind in der anekdotischen Evidenz. Aber das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir Statistiken angucken, wie viele Übergriffe es oder wie viel Gewalt es gab, gegen zum Beispiel Rettungskräfte, Polizei, Vor kurzem irgendwie der Ärzteverband Deutschland hat sich gemeldet und hat gesagt, es gibt so viel Gewalt in den Arztpraxen, die Leute werden so aggressiv. Krass, oder? Krass. Ja, also das ist, hat wirklich sozusagen unseren Alltag, hat das erreicht. Und das macht was mit einer Gesellschaft. Ne? Das macht sozusagen eine aufgeregte, nervöse, eine aggressive, eine polarisierte Gesellschaft. Und das entlädt sich natürlich dann auch irgendwo. Und das macht in weitere Aggression und Gewalt, in Stress. Das macht natürlich was mit uns. Ne? Also das macht was mit unserer Gesprächskultur. Das macht was, das trennt uns auch. Ne? Das bringt uns nicht mehr richtig in ein ruhiges Gespräch. Das lässt uns auch keine Zeit mehr, um über Dinge mal in Ruhe nachzudenken. Sich in Ruhe auseinanderzusetzen, Dinge auf den Grund zu gehen, nochmal sich sozusagen alle Fakten anzugucken, während wir ja ständig sozusagen von zwei Seiten irgendwie berieselt werden. Oder uns auch, das bringt uns auch dazu, uns immer auf eine Seite auch gleich zu stellen. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren in sehr vielen Debatten gemerkt, dass es einen ganz großen Druck gibt, auch sich auf die eine oder auf die andere Seite zu stellen. Ich glaube, das ist uns allen auch in einer dieser unterschiedlichen großen Debatten, die es in den letzten Jahren gab, auch passiert. Und das sind so Konsequenzen, die sich daraus erwachsen. Und das macht was mit unserer Gesellschaft.
Mhm. Es wird immer schwieriger, eine Gleichzeitigkeit auszuhalten. Also ohne sich auf eine Seite stellen zu müssen, zu sagen, ja, es gibt nicht diese eine Wahrheit. Es gibt einfach viele Perspektiven. Ich kann das sehr nachfühlen, was du da beschreibst. Und manchmal lasse ich mich auch hinreißen zu so einem kleinen Rant oder irgendwas zu schreiben. Jedes Mal ärgere ich mich darüber, dass ich mich habe triggern lassen und das in Schriftform zu bringen und online zu bringen. Jedes Mal denke ich, das hilft jetzt exakt wieder niemandem, außer dass ich das Gefühl hatte, ich muss da aus einer Emotionalität heraus irgendwie was loswerden. Ich mache es wirklich sehr selten, aber wenn, dann bereue ich es irgendwie halt auch gleich wieder. Gut, also das heißt, was sich da online entwickelt hat, ist mittlerweile auch schon längst im analogen Raum angekommen. Es okkupiert uns schon allein durch die Quantität. Meinst du, das ist Teil eines gesamten Plans, dass wir so okkupiert sind, mit von einer Aufregung in die nächste zu kommen? Und also schon allein ein Trump sorgt ja dafür, dass wir dreimal am Tag Schnappatmung bekommen. Schon allein durch das, was er postet. Und alles andere kommt noch dazu. Das heißt, wir sind in der Dauerbeschäftigung und können darüber gar nicht in die Tiefe gehen bei bestimmten Dingen.
Und in die Reflexion und auch in einen vernünftigen Austausch, so, das bleibt uns dann alles, das bleibt uns sozusagen alles dann verborgen, ne? Weil wir ja ständig in so einer Aufgeregtheit sind. Ja, es gibt jetzt nicht irgendwie, ne, es gibt keine Verschwörungstheorien, es gibt jetzt hier nicht den Super Masterplan und eine Person sitzt da und ist jetzt irgendwie der Puppet Master. Aber wir alle oder viele kennen ja diesen Ausdruck, flood the zone with shit. Und genau das ist das, ne, das hat Steve Bannon damals, der erste Trump-Berater, große, wichtige Trump-Stratege, eine ganz wichtige Figur für die Alt-Right-Bewegung, der eben das Breitbart-Portal damals, ein ganz wichtiges Portal auch in dem ersten Trump-Wahlkampf betrieben hat, für die ganze rechtsradikale und rechtsextreme Szene in den USA. Und der hat eben gesagt, es ist völlig klar, wir müssen sozusagen die Leute berieseln. Wir müssen sie aufgeregt halten. Sie müssen sozusagen von einer Aufregung in die nächste kommen, damit sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich ihnen wirklich passiert. Damit wir dann einfach Dinge tun können und sie gar nicht mehr das Wichtige von dem Unwichtigen unterscheiden. Und während sie sich in irgendwelchen Scheindebatten verlieren, die sie denken, die jetzt wichtig sind, machen wir im Hintergrund schon wieder ganz andere Sachen. Und das hat super, super, super gut funktioniert. Es hat sehr, sehr gut funktioniert, die Leute mit so Stellvertreterdebatten zu beschäftigen, um sich eben nicht mit den wirklichen Problemen zu beschäftigen. Also für uns jetzt zum Beispiel ein Beispiel ist, wie groß ist so die Debatte ums Gendern zum Beispiel. Dazu kann man Meinungen haben, da kann man sich auch drüber streiten, finde ich alles okay. Aber was hat das denn für einen Stellenwert in diesem Land? Ne, während irgendwie jeden Morgen so und so viele Kinder ohne Frühstück in die Schule gehen. Mhm. Ne? Also da denke ich doch, während wenn ich hier in Berlin gucke, ich sehe, dass wir hier eine große Fentanylkrise haben und irgendwie diese ganzen Drogen hier und wir Obdachlosigkeit und ne, während wir eine Hauskrise haben, während wir nicht mehr wissen, wie in 10 Jahren das mit den Renten funktionieren soll und wir streiten uns die ganze Zeit ums Gendern. Mhm. Also das kann doch nicht sein. Ne? Das heißt auch da, flood the zone with shit. Ne? Agitier die Leute über so ein Thema, damit sie eben auch über andere Themen nicht nachdenken. Genau. Und das ist schon mit einem Plan, der funktioniert. Und wenn du dir angeguckt hast, was Trump gemacht hat dieses Mal, als er ins Amt gekommen ist und sofort Dekret nach Dekret nach Dekret. Man wusste ja gar nicht, über welches Dekret soll man jetzt eigentlich reden. Ne? Über welche, was ist jetzt eigentlich hier wichtig, ne? Wenn ein Dekret nach dem anderen und ein paar waren halt auch totaler Quatsch. Und aber ein paar waren eben auch wirklich ja ganz signifikativ für die USA und haben eben auch dazu geführt, dass eben, ja, also diesen Umbau des US-amerikanischen Staates und Systems eben auch voranzutreiben. Und das hat man nicht gut gesehen. Ne?
Da habe ich gerade dran gedacht, genau, man hat es nicht gesehen. Jetzt ist es ja aber so, das war ja nicht mal so, dass man sagen musste, oh, jetzt nach 9 Monaten verstehen wir, was der Plan ist, sondern du hast es ja gerade beschrieben, es war ja sogar auf Ansage. Also es war ja eigentlich öffentlich, guck mal, so und so werden wir vorgehen. So, da wurden Parolen geradezu ausgerufen. Das heißt, also wir leben ja jetzt nicht in einer Gesellschaft, die nur voll von Dummköpfen ist. Wieso funktioniert das trotzdem? Wieso gelingt es uns als Gesellschaft nicht zu sagen, weißt du was, da gehen wir ja nicht drauf ein. Das lassen wir uns, da sind wir jetzt ganz durchlässig und lassen das durch uns, durch dieses Thema, weil wir konzentrieren uns auf die wichtigen Themen.
Man hätte ja auch sagen können, also ich muss immer noch an diesen ersten Tag von Trumps Inauguration denken und wie er da eben diese Dekrete unterschrieben hat. Und man hätte ja auch sagen können, man berichtet ganz anders. Man sagt, ne, Sie wissen ja, es gab dieses Project 2025 und das hatte eben diesen und diesen Plan. Und das, was Herr Trump jetzt gerade macht, nämlich hier 100 Dekrete zu unterschreiben, gehört genau eben in diese Strategie. Er will jetzt die alle hier verwirren und will, ne, damit wir alle nicht mehr wissen, worauf sollen wir eigentlich achten. Es ist ein großes Theater. So hätte man ja auch berichten sollen. Und das hat man nicht. Und da, das ist eben, vielleicht ist das sozusagen auf so einer, wenn wir das so im Kleinen uns angucken, ist das, können wir anhand dieses Beispiels vielleicht auch diese Frage und dieser Antwort eben, die Frage beantworten und dieser Antwort irgendwie nähern. Man hat noch mit den, meines Erachtens nach, ich bin ja auch ehemalige Journalistin, man hat noch mit den alten Mitteln des Journalismus trotzdem versucht, das sich dem so anzunähern. Ne? Man hat erstmal sozusagen geguckt, was passiert da eigentlich und dann geguckt, okay, was ist jetzt eigentlich die News, die inmediate News, die es da gibt. Was ist jetzt das Dekret, über das wir jetzt berichten müssen? Was ist jetzt, so das hat man so versucht, was in der alten Welt auch noch funktioniert hat. Und in der neuen Welt hätte man anders berichten müssen. Genau wie wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, eine Person wird angegriffen. Ich nehme mal jetzt, weil das so ein aktueller Fall ist, Dunja Hayali, das haben wir alle mitbekommen, ne, die eben über den Tod von Herrn Kirk berichtet hat, die eine Anmoderation gemacht hat, in der, und das betone ich jetzt hier nochmal, sie faktentreue Dinge gesagt hat, die absolut stimmen und danach wirklich so massiv angegriffen wurde, dass man wirklich, dass sie danach sich erstmal aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen hat. Und wenn man sich diesen Fall anguckt, dann ist eben die Frage, wie berichtet man darüber? Dann haben alle irgendwie auseinandergenommen, was sie da gesagt hat. Stimmte das denn wirklich? War das denn wirklich so? Sondern nein. Und da hätte guter Journalismus hätte sein müssen, aha, es gibt eine organisierte rechtsextreme Szene, die greift Frau Hayali schon seit Jahren an und hat natürlich das zum Anlass genommen, um sie eben wieder anzugreifen. Hier analysieren wir, wie viele Accounts das waren, wie viele Accounts aus einer rechtsextremen Blase. Und die Strategie ist eben, Personen wie Frau Hayali dann eben mundtot zu machen, auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen anzugreifen und in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und zu sagen, die berichten ja gar nicht faktentreu, die sind ja eingefärbt. Also genau dieses Narrativ auch damit noch zu bedienen. So hätte man darüber berichten müssen. Und das habe ich fast nirgendwo gelesen. Ne? Sondern man hat sozusagen, hat irgendwie sich auch ein bisschen darin verloren, ob jetzt Frau Hayali das da irgendwie richtig gesagt hat oder nicht oder wie und ob das jetzt gerechtfertigt ist und so weiter. Also man ist da nicht in so eine Tiefe gegangen und hat uns auch richtig gut dann informiert. Und vielleicht müssen wir konstatieren, dass auch die klugen Leute, die für uns eigentlich Berichterstattung machen, immer noch nicht gut wir leben in einer digitalen Welt, aber sie trotzdem oftmals noch mit einem analogen Blick auf diese digitale Welt gucken und dementsprechend auch berichten. Und dass das eben auch ein Problem ist, warum wir dann oft auch nicht gut informiert sind darüber, was da eigentlich passiert und auch eben vor diesem davor erstmal stehen und nicht wissen, was passiert da eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Was ja eigentlich auch die Rolle des Journalismus wäre, uns das zu erklären.
Mhm, absolut, ja. Und ich frage mich täglich, wie lange dauert es, bis man an diesem Punkt kommt, das zu erkennen und die nötigen Rückschlüsse zu ziehen. Also weil, sehe ich ganz genauso, ich denke immer wieder so, aber worüber wir jetzt hier gerade diskutieren, ist doch gar nicht der Punkt, über den wir diskutieren müssten oder über den berichtet werden müsste. Okay, also das heißt, es ist noch ein alter Umgang mit einer neuen Art von Ereignissen. Und wow, dann hoffe ich, dass da bald ein Aufwachen stattfindet. Und dann brauchst du eigentlich vielleicht auch nochmal, vielleicht braucht man so einen Journalismusrat, wo nochmal alle sich zusammensetzen und darüber nachdenken, wie wollen wir in Zukunft damit umgehen. Also weil ich höre es jeden Tag gefühlt in den Nachrichten, dass es heißt, Trump hat das und das gesagt. Ich rede jetzt mit einem Experten. Was könnte er damit beabsichtigen? Und eigentlich wissen wir alle, was er mit allem beabsichtigt.
Genau.
Also.
Und das müsste man eigentlich in dieser größeren Strategie viel besser sozusagen für uns einordnen. Und ich denke manchmal, dass es vielleicht auch erstmal wieder auch im Journalismus eben Innovation braucht. Also, dass es vielleicht sogar wirklich nochmal neue Formate braucht, wo nochmal anders, eben ganz anders Journalismus gemacht wird, der auch von Leuten gemacht wird, und damit will ich auch gar nicht niemanden irgendwie altersdiskriminieren oder so, aber die wirklich mit den, entweder sehr in den sozialen Medien aktiv sind, beziehungsweise auch, müssen auch nicht selber aktiv sein, aber dort eben unterwegs sind, oder eben eine Generation sind, die auch mit den sozialen Medien aufgewachsen ist. Mhm.
Vereinzelt gibt es das? So, wie schaust du darauf? Also es gibt genau. Personen, die genau das machen, die sagen, ich möchte gar nicht mehr den Weg über eine Redaktion und über einen Verlag und über ein Medium gehen, sondern ich bin mein eigenes Medium, ich nutze Social Media dafür.
Ich finde das gut, aber ich glaube trotzdem, dass es gut, also dass, um da wirklich eine Konkurrenz aufzubauen und auch wirklich so einen neuen Trend zu schaffen, glaube ich schon, dass es Projekte braucht, wo eben sowas auch gebündelt gekoppelt wird, dass es vielleicht so eine neue News Agency braucht, die eben genau anders berichtet, die es eben anders macht, die eben sich wirklich auf dieses neue digitale Zeitalter in der Art, wie sie berichtet, aber auch was sie berichtet, ne, mhm. haben wir ja gerade drüber gesprochen, auf welcher Ebene sich darauf einstellt, um eben auch ein Angebot zu schaffen, ein breites Angebot zu schaffen für Menschen wie dich und mich zum Beispiel und wie hundertprozentig viele von unseren HörerInnen, die sagen, ich möchte eigentlich anders informiert werden und sich dann dahin wenden können und da auch so ein Full-Service-Paket einfach auch für ihre News bekommen können.
Ein paar gibt es, ne? Also, wir können so ein bisschen, was kommt mir in den Sinn? Krautreporter, Neue Deutsche Medienmacher, ist das?
Genau, Krautreporter, dann, an was hatte ich noch? Genau, also wo es eher um Netzpolitik geht, wäre es zum Beispiel netzpolitik.org, ja. Aber genau, sind eher so Sachen, die noch sehr nischig sind. Ne? Mhm. Also es bräuchte eigentlich etwas, was so eine große, was es wirklich anders macht und dann eben auch durch seine Größe und vielleicht auch durch die Finanzierung und wie es an den Staat geht, schon auch diesen großen, eben wirklich dieses Full-Service-Paket bieten kann. Mhm. Es ist sehr, sozusagen in Nischen gibt es das.
Ja, ja.
Aber eben nicht so als so ein Gesamtpaket. Ne?
Und damit immer die einhergehende, dass man eben seine Blase bedient und wie schafft man es, halt eben eine größere Breitenwirkung zu erreichen. Wenn ich nochmal so drüber nachdenke, dann fallen mir allerdings gleichzeitig aber schon irgendwie auch junge Persönlichkeiten oder jüngere oder eine neue Generation an Journalistinnen und Journalisten ein. Und trotzdem ändert sich da in der Berichterstattung nicht so viel. Sind die gefangen in alten Strukturen und können gar nicht agieren? Also warum haben wir immer noch Talksendung, wo kein Fact-Checking stattfindet, wo nicht, was weiß ich, bei Live-Sendung könnte man auch sagen, dann gehen die erst eine Stunde später auf Sendung und zwischendurch finden, oder drei Stunden zwischendurch findet ein Fact-Checking statt und wir können das gleich in der Ausstrahlung richtigstellen. Oder, also sind ja die jungen Kräfte da, die neue Generation, aber sie dringen offensichtlich auch nicht so richtig durch. Liegt es an den Strukturen? Sind sie letztlich dann doch nicht richtig geschult? Wie schaust du da drauf?
Genau, also das ist natürlich immer so eine Mischung aus allem. Einerseits, nur weil du mit dem Internet aufgewachsen bist, das will ich auch nochmal sagen, bedeutet es nicht, dass du alles wirklich durchdrungen hast, sondern ich irgendjemand hat mal gesagt, die Leute sind zwar sehr medienaffin, aber nicht medienkompetent. Eine Kompetenz bedeutet ja wirklich, dass du verstanden hast, wie dieses Medium funktioniert, was es mit dir macht und wie du eben auch damit sozusagen sinnvoll umgehen musst. In einem journalistischen Bereich dann eben, wie du auch einfach sinnvoll Formate gestalten musst, um dann vernünftig auch und angemessen zu berichten. Und dann kommen wir wieder zu diesen Talkshow-Sachen. Genau, warum ist das eigentlich so? Ist es denn eigentlich noch, macht es denn eigentlich noch Sinn, wenn wir wissen, dass sich Leute einfach ganz bewusst in diese Talkshows setzen und da lügen, wirklich ganz klar sozusagen Desinformationen verbreiten, das live aufzuzeichnen und ihnen diese Bühne zu geben? Die beste Sendezeit und auch noch öffentlich-rechtlich, also sozusagen ohne dass wir unserer Pflicht als JournalistInnen nachkommen und die Leute darüber informieren, dass es eben Lügen sind, die dort gerade verbreitet werden. Solche Formate dürften eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, ja, sind immer noch die alten Formate. Und gleichzeitig, glaube ich, dass also einige schaffen es ja, aber dass viele eben trotzdem nicht gut genug vorbereitet sind darauf, ihren Blick anders zu richten, nicht über jedes Stöckchen zu springen, nicht über jede Provokation, die darauf dann wieder einzugehen, sondern wirklich wieder zurückzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich eigentlich sozusagen aus so einer Metaebene, aus so einer anderen Sicht über die Dinge berichten. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also es gibt schon Jüngere, die es besser schaffen. Ich denke auch hier an Vanessa Wu oder so, ne? Die Zeitjournalistin, die auch auf eine ganz andere Art und Weise Journalismus machen, da gibt es einige, aber es gibt wenige und sie sind eben in Strukturen gefangen, wo sie oft dann auch Dinge nicht durchsetzen können, die sie gerne machen würden oder auch nicht so berichten könnten, wie sie eben berichten wollen. Am Ende sitzt dann vielleicht doch nochmal ein CVD da, der eben aus einer anderen Generation kommt und der sagt dann halt, nee, gib dem Ganzen doch mal bitte nochmal so eine Schlagseite. Mhm. Und dann ist das eben so.
Okay, das heißt auch da dringend nötig eine Erkenntnis, dass man auch bestimmte Formate überdenken muss, weil es gibt es ja vereinzelt, dass dann nach der Ausstrahlung von einer Sendung gibt es dann auf YouTube das Faktenchecking dazu. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Also das weiß man, dass nur ein Hundertstel der Menschen, die die Ausstrahlung gesehen haben, gucken sich dann auch nochmal etwas an, was im Nachgang irgendwo auf YouTube veröffentlicht wird. So, und dass eben alles, was einmal geäußert wurde, sich in den Köpfen der Leute verankert. Und selbst wenn hinterher jemand kommt und sagt, das stimmt übrigens gar nicht, was vorhin gesagt wurde, ist es einmal ausgesprochen. Und damit ist es für manche Menschen dann auch eine Wahrheit. Weil kann ich in der nächsten Debatte sagen, doch, das hat da jemand gesagt.
Und Repetition ist halt auch ein Thema. Also das ist eben nicht nur ein Thema, wenn wir irgendwie was, das ist eben auch ein Thema auf den sozialen Medien, sei es, wenn in der Talkshow es jemand sagt, als auch wenn ich etwas schreibe, je öfter ich etwas lese oder höre, desto mehr unterbewusst halte ich es für wahr. Mhm. Deswegen ist eben auch dieses Flood the Zone with Shit und ne, am besten auch noch with the same Shit, weil dann fange ich nämlich an, diesen Shit zu glauben. Mhm. Ne, weil das einfach, das macht das mit mir unterbewusst. Ich muss mich dann wirklich so innerlich anstrengen und dagegen halten, gerade wenn es irgendwie um Vorurteile geht, gerade wenn es um Rassismen geht, aber eben auch wenn es um Desinformation geht, dass ich dann bestimmte Dinge einfach als nicht mehr wahrscheinlich halte und noch mehr für wahrscheinlich halte und noch mehr, wenn das eben Dinge sind, die vielleicht in mein Weltbild auch passen. Also jede Person, die jetzt zuhört, kann sich ja mal fragen, ob sie schon mal eine Falschnachricht geteilt hat. Und ich kann jetzt einfach mal sagen, ich habe das schon getan. Mhm. Und zwar vor vielen Jahren, auf Facebook war das noch, ein Zitat von Donald Trump im ersten Trump-Wahlkampf, das er nie so gesagt hat. Das ich aber fand, dass er wirklich hätte genauso sagen können. Es hätte mich gar nicht gewundert, wenn er das gesagt hätte. Und ich habe es auch geteilt. Und es war einfach eine Desinformation. Es war ein Falschzitat. Und da sieht man eben, dass eben auch Leute wie ich, die so in dem Bereich arbeitet, dass das eben Mechanismen sind, auf die wir alle reinfallen können. Und deswegen ist das eben auch so problematisch, dass wir dann sehr, sehr schnell Dinge glauben, die vielleicht eben auch, wenn sie eben wiederholt und wiederholt und wiederholt werden, wenn sie eben auch dann in unser Weltbild passen.
Ja. Zum einen, Frage, die in meinem Kopf aufpuppt, wollen wir die Tür zur KI aufmachen? Weil das ist ja dann in all dem nochmal so ein Beschleuniger, alles, was du darstellst. Also ich weiß nicht, wie wenige Monate oder Jahre es dauern wird, bis niemand von uns mehr irgendwie nachvollziehen kann, ist das wahr oder ist das nicht
wahr? Das ist jetzt schon so mit KI. Also das ist jetzt schon so. Gestern haben wir uns Videos angeguckt, wo wirklich wir ein Video von einer Person, mit einer Comicfigur, die es gibt, aber in einer Geschichte, die sie sozusagen als Prompt eingegeben hat in die künstliche Intelligenz. Und man weiß, man sieht es, man kann es nicht mehr sehen. Es ist nicht unterscheidbar. Gibt es diese Geschichte jetzt wirklich? Wo kommt, also, ne, das ist also auf so vielen Dimensionen, ne? Und wenn man das auf sich politisch natürlich anguckt, ist das nochmal was, hat es natürlich nochmal, ne? Ist etwas passiert oder ist etwas nicht passiert? Das haben wir in den letzten Jahren auch in ganz vielen Wahlen gesehen, dass genau eben mit solchen, gerade in Osteuropa, dass genau eben mit solchen gefälschte Tonbandaufnahmen, gefälschte Bilder, dass damit versucht wurden, eben auch Wahlen zu manipulieren und Wahlen eben auch auf eine gewisse Art und Weise in eine bestimmte Richtung zu entscheiden. Und wir kommen mit KI in ein Zeitalter der Ungläubigkeit meines Erachtens nach. Mhm. Weil wir an nichts mehr, weil wir sozusagen irgendwann, wenn klar ist, wir können es eigentlich gar nicht mehr voneinander unterscheiden, wir an nichts mehr glauben können, beziehungsweise wenn wir dem Trend jetzt folgen, den wir sehen, wir dann einfach aussuchen, so ein bisschen wie mit den Community Notes bei X, wir bestimmen einfach, was dann angeblich echt ist oder was nicht echt ist. Jeder lebt dann einfach sozusagen, wir leben dann alle einfach nur noch in ganz individuellen Realitäten. Vielleicht auch dann finden wir uns wieder als Communities zusammen, um uns auf bestimmte Realitäten zu einigen. Aber haben wir eigentlich schon die Mittel oder haben wir die Mittel, haben auch unsere eigentlich Kontrollorgane wie JournalistInnen und so weiter, Medien, die Mittel, um uns dadurch zu manövrieren in einer Zeit der Vertrauenskrise? Ich weiß es nicht. Und also das ist tatsächlich etwas, was mich sehr besorgt und wo ich auch jetzt noch keine Antwort darauf habe.
Ja, es gibt den dystopischen Blick darauf oder die Hoffnung, dass es eine Renaissance gibt von eben wohlkuratierten Inhalt, wo die Leute sich hinwenden, weil sie wissen, da bekomme ich vorsortiert, da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Wie auch immer man das dann beweist. Genau. Also ich frage mich in dem Kontext auch, ob das hilfreich ist, dass es jetzt einen Avatar von unserem Kulturstaatsminister gibt, weil, weißt du, also da fehlt ja die letzte Hürde, also wo ich dann vielleicht bisher sagen kann, nee, guck mal, das ist nur ein Avatar, wird es dann heißen, ja klar, es ist nur ein Avatar, weil es gibt ja diesen Avatar von offizieller Stelle und auch all die Postings aus dem Weißen Haus, wo KI schon eingesetzt wird, befeuern natürlich genau diese Entwicklung, dass wir in den Strudel kommen von, es könnte alles falsch sein, es könnte aber auch alles stimmen.
Genau, und ich glaube, dass das uns wohin führen wird, wie die Auswirkungen sind, das ist, glaube ich, wird in dem ersten Moment, glaube ich, doch sehr dystopisch sein. Und dann ist es aber so, man muss eben erstmal einmal, glaube ich, ganz unten ankommen. Und dann gibt es bei ganz vielen Menschen, glaube ich, auch eine Sehnsucht danach, eben wieder faktentreue Inhalte konsumieren zu können. Und dann wird es auch Menschen geben, die bereit sind, auch dafür Geld auszugeben. Dann wird es Menschen, wird es dafür eine Nachfrage geben. Und wenn es dann auch ein Angebot gibt, könnte das eben dann wieder auch eine Gegenöffentlichkeit generieren. Mhm. Das denke ich auch. Die Frage ist, wie dann unsere Welt aussieht. Weil jetzt ja gerade, jetzt kommen wir ja wieder so ein bisschen, schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Wem nutzt das eigentlich was? Wer profitiert davon? Und wir hatten ja über die gesprochen, die Geld damit machen. Aber wir haben ja auch über die gesprochen, die eben politisch davon profitieren. Das sind vor allen Dingen eben autokratische, zum Teil faschistische Regime. Und in was für einer Welt sind wir dann, ne? Wenn die eben sozusagen davon profitieren, wenn die jetzt dadurch Wahlen gewinnen, weil sie eben diese Mechanismen auch nutzen auf sozialen Medien, auf was für eine Welt, wie tief muss es erstmal gehen und in was für einer Welt leben wir dann und wie sehr sind wir dann auch überhaupt noch in der Lage, eben solche Gegenöffentlichkeiten aufzubauen?
Kann man das, gerade die digitalen Räume, kann man das wieder einfangen oder braucht es andere Räume? Also können wir die sozialen Netzwerke noch umgestalten oder muss man sagen, wir brauchen die eigenen Plattformen oder nicht die eigenen, sondern neue Plattformen, wo man von Grund auf sich der Einflussnahme verwehrt?
Das ist eine super gute Frage, weil wir hatten ja am Anfang auch gesagt, das ist ja eigentlich purer Kapitalismus, was die Plattformen da machen. Es geht ja nur um Geld. Und in einem Interview hat ein Forscher gesagt, es ist eigentlich gar nicht mehr Kapitalismus, weil der Kapitalismus ist ja eigentlich immer die Konkurrenz der Besseren. Und ne, dann man ist ja immer sozusagen in Konkurrenz. Aber es gibt ja gar keine Konkurrenz mehr, sondern wir haben ja eigentlich nur noch Monopole. die miteinander, die größte Suchmaschine, die, das, ne, die TikTok sozusagen für den Videoinhalt und so weiter. Also wir haben, wir sind ja eigentlich nur noch mit Monopolen unterwegs. Und wenn du jetzt fragst, okay, braucht es eigentlich andere? Es bräuchte erstmal Konkurrenz. Es müsste erstmal eine Möglichkeit geben, dass eben, keine Ahnung, bei Suchmaschinen, zum Beispiel Ecosia, andere, ne, Suchmaschinenplattformen überhaupt mal die Möglichkeit haben, dann auch einigermaßen genauso groß zu werden, um eben den Großen, die jetzt den Markt so beherrschen und alles andere ziemlich platt machen, auch wirklich Konkurrenz machen. Und die könnten dann uns auch als KonsumentInnen andere Standards anbieten. Und dann könnten wir wählen zwischen zwei guten Produkten. Und bei dem einen werden eben noch Menschenrechte eingehalten und ich werde nicht angeschrien und keine Ahnung, Frauen erleben da nicht so schnell Gewalt und da fühle ich mich einfach viel wohler, deswegen bleibe ich dann lieber da. Aber in so einer Situation sind wir ja eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt ein Friss- oder Stirb-Programm. Entweder du bist mit allen Leuten, mit denen man spricht, die sagen dann, ja, entweder ich bin dann auf Instagram oder ich lösche das dann.
Ja.
Weil wo gehe ich denn dann hin? Ja, entweder ich bin auf X oder ich lösche das dann, weil dann bin ich da einfach jetzt irgendwie nicht mehr. Das heißt, nehme ich noch teil oder nehme ich nicht mehr teil? Das sind ja, ist ja im Moment sozusagen die Situation. Das heißt, wir brauchen erstmal Konkurrenz. Und das Zweite ist, wir müssen nicht die Großen könnten wir auch verändern. Sie sind wie jede andere Sache, die wir benutzen, erstmal ein Produkt, das menschengemacht ist, das auf eine bestimmte Art und Weise designt ist und das auch ständig neu designt wird und neu verändert und neu optimiert wird und das eben mit anderen Zielen, mit anderen strategischen Zielen auch anders designt werden könnte. Und da setzt ja auch das digitale Dienstegesetz, das ja jetzt leider bisher noch nicht umgesetzt wird. Ich habe die Hoffnung auch noch nicht verloren. Da setzt es eben an zu sagen, liebe Plattformen, wenn ihr Risiken für Kinder- und Jugendschutz, für die Wahlen, für körperliche Unversehrtheit, wenn ihr die Risiken mitbringt, dann müsst ihr die minimieren und zwar indem ihr eben eure Plattformen umbaut, indem ihr bestimmte Dinge an euren Plattformen umbaut. Und ich habe das, finde das ist immer so abstrakt, deswegen ich stelle mir das immer so vor wie so ein Auto. Und wenn ich an ein Auto denke, vor 100 Jahren, dann war das so eine Klapperkiste, mit der ist man irgendwie rumgefahren. Und wenn man einen Unfall hatte, flog man durch die Scheibe. So. Und die Kinder waren als erstes tot. Und weil die am leichtesten waren und einfach, ne, das, dem da gar nichts gegen standhalten konnten. So. Und jetzt setzt du dich in dein Auto und es hat eben Seitenaufprallschutz, es hat ein Airbag. Wir haben einen Gurt, wir haben eine Gurtpflicht. Wir haben Kindersitzpflicht. Na, also wir haben einen ganzen serienmäßig. Wir haben also einen ganzen großen Bereich, erstmal, wo Menschen sich auch für mehr Sicherheit entschieden haben, wo Menschen angefangen haben zu sagen, nee, ich kaufe das Auto mit den zwei Airbags, weil da fühle ich mich sicherer mit meiner Familie. Und das fährt auch genauso gut wie das andere Auto. Deswegen, dann entscheide ich mich doch lieber für das, wo ich mehr Sicherheit habe. Ja. Also wo Dinge auch gar nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, aber der Markt es dann geregelt hat. Aber weil man eben Konkurrenz zugelassen hat. Und bei anderen Dingen, wo eben wir gesetzlich Sachen vorgeschrieben haben, zum Beispiel Gurtpflicht. Die super, super sinnvoll ist und ganz vielen Menschen im Jahr einfach das Leben rettet. Auch wenn es nervig ist, den Gurt da irgendwie umzumachen, ist er einfach super sinnvoll. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, das überlassen wir auch jetzt hier nicht dem Zufall, sondern das incentivieren wir, indem wir das eben als Pflicht vorschreiben, weil wir wollen Menschenleben retten. Das macht auch Sinn.
Nicht ohne Diskussion übrigens damals, ne? Also da gab es ja dann auch Stimmen, die gesagt haben, nein, das ist total gefährlich, weil wenn ich einen Unfall habe, dann komme ich nicht aus dem Auto raus.
Richtig, oder denk mal daran, wie das war, als ich 18 war, wurde überall geraucht. Überall. Mhm. Im Restaurant neben mir, in Kneipen, in der Uni haben sogar auf den Fluren Leute geraucht. Und das war so krass. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich war in Spanien auch noch studiert. Da rauchte der Professor immer in der Vorlesung, rauchte der auch noch die ganze Zeit. Und da haben ja auch die Leute protestiert, wie kann man denn Rauchverbot und das geht ja nicht und so. Und da haben wir aber auch als Staat gesagt, nein, wir machen das jetzt, weil das einfach für unsere Gesellschaft, für die Gesundheit in unserer Gesellschaft viel besser ist, weil es günstiger ist, auch für unser Gesundheitssystem aus ganz vielen Gründen. Und wer möchte zurück in diese Zeit?
Ja.
Wer möchte wieder im Restaurant sitzen und sich voll rauchen lassen? Und deswegen, diese Plattformen sind genauso wie jedes andere Produkt, wie jede andere, ne, sind sie veränderbar? Sie können verändert werden, so wie die Autos verändert wurden, wie sie angepasst wurden, wie sie besser gemacht wurden, wie sie optimiert wurden. Und zwar mit eben einem Ziel der Sicherheit. Können sie das? Wenn Autohersteller eben darauf gesetzt hätten, die Autos immer nur schneller zu machen, dann hätten wir jetzt ganz andere Autos. Das heißt, mit welchem Incentive gehe ich eben daran und designe eben sozusagen dieses Produkt. Und genauso ist das bei den sozialen Medien eben auch möglich. Wenn man mit einem anderen Ziel sie designt, dann werden sie auch nicht so gefährlich sein, werden nicht so viel Desinformation verbreiten. Es wird nicht so einfach sein, Hass und digitale Gewalt zu verbreiten, wie es jetzt ist. Ja. Aber so ist jetzt eben die Situation. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, brauchen wir neue? Ja, wir brauchen Konkurrenz und wir brauchen bessere. Aber die, die wir haben, die können wir verändern. Mhm. Die können wir auch verändern und das müssen wir auch tun.
Genau, wir können und wir müssen. Fehlt es den Gesetzgebenden an teilweise auch an Mut, weil wir auch in einer Stimmung leben, wo dich das dann die Wiederwahl kosten kann und dadurch traut man sich dann nichts vermeintlich Unliebsames mehr zu machen oder es ist zu schwierig, die Mehrheit dafür zu gewinnen oder weil das habe ich auch manchmal das Gefühl, so okay, da muss sich auch jemand trauen, sich hinzustellen und das genau so dazu zu stellen und zu sagen, ja, schmeckt nicht allen das mit dem Gurt. Aber alle Zahlen belegen, es ist eine gute Maßnahme.
Ja, also das würde ich schon sagen. Also es gab eigentlich, gerade in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Frankreich, gab es eine ganz große Bereitschaft dafür zu sagen, wir müssen daran. Wir müssen daran. Auch so durch fast alle Parteien, immer natürlich mit Abstufungen und so weiter. Und auf europäischer Ebene auch. Und jetzt aber, wo das eben diese geopolitische, wo wir in einer Zeit sind, wo wir eine Wirtschaftskrise haben, wo wir jeden Tag hören, hier werden Stellen abgebaut, da werden Stellen abgebaut, den Leuten geht es schlechter. Und dann, wo wir diesen Druck aus den USA haben, auch mit den Strafzöllen, wo wir sowieso sozusagen unsere Produkte da nicht mehr gut absetzen können, eine aufgeregte Gesellschaft, wo Dinge teurer werden und jetzt dann noch Strafzölle, nochmal Strafzölle, wegen der großen Social-Media-Plattform, wo ich ja nicht so diesen unwillkürliche Veränderung merke, ne? Wo ich langfristig, wenn die reguliert sind, wie ich in einer besseren Gesellschaft lebe, aber sozusagen dieses Unwillkürliche, da fehlt es eben. Und da tatsächlich fehlt meines Erachtens nach der politische Mut, obwohl es ganz klar ist, dass wenn demokratische politische Parteien das jetzt nicht durchsetzen, sie auch ihr eigenes Grab gerade graben.
Ja. Ne?
Weil eben sie ja durch die rechtsextreme Agitation in den sozialen Medien gerade auch selber untergraben werden, beziehungsweise auch immer weiter nach rechts gedrängt werden. Das heißt, ja, es fehlt Mut. Und das Einzige, der einzige Bereich, wo es gerade Potenzial gibt, ist tatsächlich, und das ist auch gut, der Kinder- und Jugendschutz. Da ist sozusagen, da gibt es nicht über alle Parteien hinweg, und auch Frau von der Leyen hat es jetzt vor kurzem auch nochmal in einer ihrer Grundsatzreden gesagt, da will man ran und da gibt es auch eine Bereitschaft. Zum Beispiel zu sagen, es gibt da Altersverifikation auf Plattformen oder Plattformen, so wie in Australien hat man gesagt, erst ab 16,
ja.
Soziale Medien. Und da gibt es ein Potenzial und meines Erachtens nach, das ist ein total wichtiger Bereich, das ist gut. Auch das wird uns dabei unterstützen, dass wir unsere Kinder von radikalisierenden Inhalten weghalten, von Inhalten, die ihnen nicht gut tun, die sie also einerseits politisch radikalisieren oder eben in die Magersucht treiben, in irgendwelche Challenges treiben, wo sie sich dann, keine Ahnung, Deo einatmen und so. Also das ist ja, wo sie mit frauenfeindlichen Inhalten konfrontiert werden. Also es ist ja so viel Unreguliertes dort, was eigentlich für unsere Kinder total schlecht ist, wo wir sie erstmal davor schützen und eben auch davor schützen, eben auch diese demokratiefeindlichen Inhalte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was auf TikTok, welche Videos auf TikTok ja am besten gelaufen sind. Sie davor zu schützen. Aber also das wäre sozusagen so ein erster Schritt. Und das wäre vielleicht auch so ein erster Schritt, um zu gucken, okay, was passiert eigentlich, wenn wir das regulieren? Dann stirbt auch niemand. Dann bricht hier auch nicht alles zusammen. Das ist möglich, das zu tun. Also so ein bisschen wie mit dem Rauchverbot, wo auch alle gesagt haben, das geht nicht. Oder mit dem Gurt, nein, das können wir nicht machen. Und dann zu sehen, nee, doch. Und eigentlich ist es auch ganz gut. Ne? Und eigentlich entlastet es viele Eltern. Und eigentlich, ne, so ist es, und dann werden die Plattformen natürlich auch unter Druck gesetzt, wenn sie wollen, dass Kinder und Jugendliche wieder auf diese Plattform kommen, diese Plattform im Design zu verändern. Und auch dann werden wir sehen, schwuppdiwupp ist das ganz schnell möglich. Weil dann, ne, sonst ist ja sozusagen, da geht ja der ganze Gewinn flöten.
Und es fühlt sich gerade so gut an, dass wir die Vorstellung, wir sind in einem Zustand, wo wir zurückschauend denken, warum war das eigentlich so schwierig? Weißt du, wie mit dem Rauchen.
Ja.
Also man denkt so, Wir haben allen Ernstes in Restaurants gesessen und am Nebentisch wurde geraucht, während ich gegessen habe. Das erscheint einem so absurd und ich versetze mich jetzt in diese Situation. Wir schauen zurück und denken, echt, so war mal das Internet, so war mal Social Media. Wer hat das denn zugelassen? Ich hoffe, dass es dazu kommt. Das ist die Regulation. Eine kurze Einschätzung von deiner Seite in Bezug auf neue Plattformen zu etablieren. Also wenn ich ist das realistisch?
Ja.
Ein Startup, das sagt irgendwie, ey, weißt du was, wir gründen jetzt eine andere Plattform.
Also es braucht Unterstützung. Und zwar politische Unterstützung, auf jeden Fall. Wir sind jetzt in der Situation, wo unser Digitalminister, und das finde ich total sinnvoll, sagt, in einer Situation, in der wir so von den USA abhängig sind, auch was unsere ganze Infrastruktur angeht, unsere digitale Infrastruktur, und wir sehen, oh Gott, was passiert eigentlich, wenn die in die falschen Hände gerät, müssen wir digital souverän werden. Also das ist ja so Herrn Wildbergers großes Thema, digitale Souveränität. Und das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Weil das brauchen wir tatsächlich auch, eigenen Cloud-Speicher, eigene Produkte und ich finde auch eigene europäische soziale Medien. Und die können aber nur erwachsen in einer Welt, wo alles sozusagen monopolisiert ist, in dem eben diese Monopole entweder gecrashed werden oder in dem eben es politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen die auch erstmal groß werden können. Ne? Indem die entweder gefördert werden oder sie Steuerermäßigung bekommen oder was weiß ich. Ich bin ja auch keine Wirtschaftswissenschaftlerin, aber ich weiß genau, ne, man kann eben bestimmte Methoden einsetzen, damit die eben sozusagen groß werden können. Und das müssen wir machen. Unbedingt und am besten eben nicht nur hier mal in Frankreich und da mal in Deutschland und da mal irgendwo anders, sondern auf europäischer Ebene wirklich ganz gezielt hier einen neuen Markt aufbauen und zwar eben nicht nur für eine Infrastruktur, eine digitale Infrastruktur, sondern eben auch für soziale Medien.
Mhm. Gibt es da, weiß nicht, ob du da Einblick hast, gibt es da Bestrebungen oder gibt es Unternehmerinnen und Unternehmer, die an sowas bereits in der Kommunikation sind mit der europäischen Politik und sagen, hey, wir würden gerne, aber wir brauchen den Support von euch?
Also es gibt einige, die eben klein geblieben sind. Und es gibt eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte, die ich total toll finde. Es gibt wirklich Menschen, die aus dem eigenen Leidensdruck heraus solche Sachen machen. Es gibt zum Beispiel eine kleine Social-Media-Plattform für Kinder, die heißt Nitsu aus Hamburg. Und die ist von Eltern geschaffen worden. Ach, Eltern, krass. Die nicht wollten, dass ihre Kinder auf diese sozialen Medien gehen und dort in den digitalen Raum gehen und dort eben Gewalt erfahren, Sexismus erfahren, radikalisiert werden, die gesagt haben, nee, wir müssen die nicht süchtig gemacht werden, die nicht vielleicht von irgendjemand angesprochen werden, gegroomt werden in irgendeinem Gaming-Channel oder so. Da alle diese ganzen Sachen, die gesagt haben, das können wir nicht machen, aber natürlich wollen wir, dass unsere Kinder in digitalen Räumen auch interagieren. Das heißt, wir bauen unsere eigenen digitalen Räume und das haben die gemacht. Und die haben tatsächlich im Bereich Kinder- und Jugendschutz auf ihrer Plattform schon eine ganze Menge Sachen umgesetzt, wo man sagen würde, das wären so Standards, die würde ich mir erstmal für ein soziales Netzwerk für Kinder und Jugendliche wünschen. Also zum Beispiel, dass nur die Kontakte, die eigenen Kontakte, die die Eltern auch überprüft haben, mit den Kindern interagieren können. Das heißt, da kann kein Fremder interagieren. Keine diese Push-Up-Nachrichten, dass du halt keine Nachrichten, die sich immer weiter folgen, also dass du halt ein Video guckst und dann geht das nächste an und dann geht das nächste an. Also so ne, diese süchtig machenden Elemente, also das sind ganz viele Elemente, wo man sagt, super, genau so muss das irgendwie sein. Und die sind halt klein, die haben das irgendwie alles selbst finanziert, sich so von einer Finanzierung zur nächsten gehangelt und die werden halt einfach nicht groß. Und davon gibt es, so von solchen Projekten gibt es eben einige, wo Menschen wirklich... Genau, ich finde das, also gerade als Eltern das auch gemacht, ich finde das einfach toll, diese eigene Initiative auch gezeigt haben. Das, was wir auch in Deutschland immer sagen, was wir so super finden, wenn Leute so ne, aus so einem eigenen Need hingehen und sagen, ich gehe halt hin und schaffe jetzt hier irgendwie die Lösung. Und die eben jetzt aber trotzdem nicht groß werden. Und da braucht es meines Erachtens nach jetzt auch aus dem Digitalministerium, vielleicht auch aus dem Familienministerium, ganz klar Initiativen, um eben genau solche Projekte zu finden, sie zu fördern und zwar nicht irgendwie mit so einem kleinen Innovationsförderung, sondern die so zu fördern und sich eben Programme auszudenken und die auch vorzulegen, um die Sachen groß zu machen.
Ja, ja, weil das sind ja dann, also da gibt es ja sogar schon Erfahrungswerte in der Anwendung und das könnte man ja großartig skalieren.
Genau, das sehe ich auch so. Und ich glaube, auch das muss jetzt eben passieren und ich, also ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch. Ich weiß, dass Frau Prien das Thema total auf dem Schirm hat. Die macht sich auch Sorgen darum, was mit Kindern im digitalen Raum passiert. Das beruhigt mich sehr. Und Herr Wildberger hat eben diese digitale Souveränität auf dem Schirm. Und da muss eigentlich nochmal eben diese Plattformsouveränität, der Schritt dahin ist nicht mehr weit. Mhm. Deswegen bin ich da gar nicht so pessimistisch.
Ach, großartig. Annalena Schöner kann es gar nicht enden. Lass uns das bitte hier freezen, diesen Moment, diese Zuversicht, die da drin schwingt. So müssen wir nach vorne schauen und daran arbeiten, was ihr so großartig macht. Vielen Dank dafür nochmal für deine und eure. Das ist ja ein großes Team, was daran arbeitet, was ihr da im Sinne von uns allen so auf die Beine stellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hätte noch so viele Fragen, aber wir machen hier mal, wir rappen es hier mal mit WR, nicht nur mit R. Wir kommen zur Musik. Und ich muss ja, es schmerzt jetzt in dem Kontext so ein bisschen, wenn wir über Monopolisierung sprechen und ich dann sagen muss, wir haben eine Spotify-Playlist. Aber hey, so ist es einfach jetzt gerade. So, wir haben eine Spotify-Playlist und die kann ja trotzdem Schönes bewirken. Hast du uns einen Song mitgebracht für diese Playlist?
Natürlich habe ich einen Song mitgebracht. Ich war nämlich auch, Anekdote, vorletzte Woche, in Berlin auf dem Jessie Reyes Konzert. Und Jessie Reyes ist eine kanadische Sängerin, die aber eigentlich kolumbianische Wurzeln hat. Und ich habe ja auch südamerikanische Wurzeln und auch eine Zeit in Argentinien gelebt. Und deswegen habe ich da einen ganz großen Bezug zu. Und ich finde sie ganz toll. Und sie singt mit meinem absoluten Lieblingsrapper Black einen Song, der heißt Forever. Und den habe ich mitgebracht für unsere Playlist.
Oh, wie schön. Und wurde der Song
natürlich
gespielt?
Natürlich.
Okay, sehr gut, sehr gut.
Black war leider nicht da, aber ich hatte ihn gesehen, irgendwie, glaube ich, letztes Jahr auch genau auf der gleichen Bühne. Das war irgendwie total schön.
Geil, okay. Kenne ich überhaupt nicht, sagt mir gar nichts, hör ich gleich rein. Ich habe auch noch einen Song dabei und ich habe mich diesmal, ich glaube zum ersten Mal echt ein bisschen schwer getan, weil es nicht so, meistens gibt es auch aktuelle Sachen, die mich beschäftigen oder ich bin in so einer nostalgischen Phase und hol dann was Altes raus und diesmal war ich so ein bisschen pleite im Kopf und in so Momenten wende ich mich dann meiner schon seit langer Zeit wirklich totalen Lieblingskünstlerin zu. Und das ist die israelische Künstlerin Noga Erez. Und habe einfach mal geguckt, welchen Song von ihr habe ich denn noch nicht auf die Playlist gesetzt, weil da sind schon einige von ihr drauf. Und bin auf eine Single gestoßen aus diesem Jahr, die halt auch nicht auf dem letzten Album drauf war. Und die heißt Not My Problem. Und in meiner Interpretation des Textes, ich muss aber dazu sagen, ich bin total schlecht darin. Manchmal deute ich Texte völlig falsch. Aber in meiner Interpretation ist es ein Song über Abgrenzung. Also hey, das ist nicht mein Problem. Und darüber dann auch sich nicht triggern lassen, sich nicht anstecken lassen von der Empörung anderer. Und dann kommt man auch in diesen Empörungsstrudel und so. Sondern auch mal sagen zu können, weißt du was, das ist jetzt nicht mein Thema. Sich von so Dingen freimachen zu können, das ist manchmal auch nötig.
Total, passt super zu unserem Gespräch, ja.
Auch wenn ich es vielleicht einfach nur herbeigedichtet habe, wer weiß. Annalena, uns bleibt nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.